Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für die heutige Predigt steht im Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 10 und 11. Wir werden aber das ganze achte Kapitel des Römerbriefs lesen. Römerbrief, Kapitel 8, Abvers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen, und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich lese uns nochmal den Predigttext, die Verse 10 und 11. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Soweit Gottes wahrhaftiges Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Gruß grüßen sich Christen auf der ganzen Welt, ganz besonders heute zu Ostern. Ostern, das ist der Tag, an dem wir daran denken, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Jesus war 3 Tage zuvor am Kreuz gestorben. Er hat dort die Sünde seines Volkes ein für alle Mal weggenommen und uns dafür das Leben geschenkt. 2 Nächte und einen Tag lag er im Grab, aber dann am Morgen des ersten Tages der Woche, da stand er von den Toten wieder auf. Der Tod konnte ihn nicht halten. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war nicht mehr tot. Er lebt. Und doch stellt sich doch für uns die Frage, was haben wir eigentlich von der Auferstehung? Was hat die Auferstehung eigentlich mit uns als Christen zu tun? Ich habe jahrelang hier in Gießen bei der SMD mitgearbeitet. Die SMD, das ist eine Vereinigung von christlichen Studenten, die es sich zum Ziel gesetzt hat, anderen Studenten von Jesus weiterzuerzählen. Und dabei haben wir öfters Vorträge gehalten oder Gespräche gehabt, in denen wir Studenten, die Jesus nicht kannten, einfach das Evangelium weitergesagt haben. Und wenn wir ihnen dann das Evangelium weitergesagt haben, dann sah das in Kurzform etwa so aus. Gott schuf die Welt, wir Menschen fielen in Sünde, Jesus wurde Mensch, das ist das, woran wir an Weihnachten denken. Er starb am Kreuz für unsere Sünden, das ist das, woran wir an Karfreitag denken. Und dann haben wir die Leute dazu aufgerufen, zu Jesus zu kommen und an ihn zu glauben. Ostern, die Auferstehung, ging dabei öfter vergessen. Nun gab es gerade in den letzten 100 Jahren immer wieder Theologen, die die Auferstehung geleugnet haben. Sie sagten, einmal gestorben kann ein Mensch gar nicht wieder auferstehen. Das lehrt uns schon die Erfahrung. Habt ihr schon mal einen Menschen gesehen, der tot war und dann wieder lebendig wurde? Weiter sagten sie, Jesus ist zwar nach wie vor tot, aber in unserer Vorstellungswelt, in unseren Erfahrungen, in unseren Predigten lebt er als eine große Idee weiter. So sagten sie. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Ich persönlich hätte sonntags morgens Besseres zu tun, als mir Predigten anzuhören und Gottesdienst zu feiern, wenn Jesus tatsächlich nicht wieder auferstanden wäre. Und wir an einen Gott glauben würden, der jetzt tot ist. Nein, es ist ganz wichtig, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Er ist nicht nur in unserer Verkündigung, nicht nur in unseren Predigten auferstanden, sondern er ist auch in der Geschichte, damals vor 2000 Jahren, wirklich leiblich auferstanden. Und das bekennen wir jeden Sonntag und auch heute wieder, ist auferstanden am 3. Tag. Und wenn wir damals in unserer Arbeit mit den Studenten öfters die Auferstehung nicht erwähnt haben, dann lag das nicht daran, dass wir nicht an die Auferstehung geglaubt haben oder dass wir Zweifel hatten, ob Jesus wirklich auferstanden war. Es war eher so, dass wir für uns noch nicht ganz geklärt hatten, warum die Auferstehung überhaupt so wichtig ist. Wir wussten um das Problem des Menschen, wir wussten um seine Sünde. Wir wussten, dass Jesus kommen musste, um sich dieser Sünde anzunehmen. Wir wussten, warum Weihnachten notwendig ist. Wir wussten, dass Jesus am Kreuz gestorben war, um dann das Problem wirklich zu lösen. Also wussten wir, warum Karfreitag nötig war. Aber warum ist Jesus eigentlich auferstanden? Warum Ostern? Und der Heidelberger Katechismus stellt eine ganz ähnliche Frage. In Frage 45, er fragt, was nützt uns die Auferstehung Christi? Und er gibt folgende Antwort. Erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an seiner Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu neuem Leben. Und drittens, die Auferstehung Christi ist uns ein verlässliches Pfand unserer seligen Auferstehung. Der Heidelberger Katechismus fasst hier also die biblische Lehre von der Auferstehung in drei Punkten zusammen. Drei Dinge, die wir als Christen von der Auferstehung haben. Und der erste Nutzen der Auferstehung ist, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und dadurch können wir wissen, dass Gott das Opfer seines Sohnes am Kreuz wirklich angenommen hat. Der zweite Nutzen ist, dass wir durch die Auferstehung Christi jetzt schon in dieser Welt, ein neues Leben haben. Als du Christ wurdest, bist du von Neuem geboren worden. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Und das ist ein geistlicher Prozess. Das heißt, du siehst seitdem nicht anders aus. Du fühlst dich meistens auch nicht anders. Und doch hat sich etwas radikal in deinem Leben geändert. Vorher bist du von Gott weggelaufen. Jetzt läufst du von der Sünde weg. Und dieser radikale Wechsel in deinem Leben, der ist nur möglich, weil Christus durch seine Auferstehung dir die Auferstehung zu einem neuen Leben ermöglicht hat. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, das heißt wiedergeboren seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, der zur Rechten Gottes sitzt. Also Jesus hat zum einen durch seine Auferstehung den Tod besiegt und unsere Errettung bestätigt. Er hat zum Zweiten die Grundlage gelegt für unsere eigene Wiedergeburt. Es gibt noch einen dritten Aspekt, den der Heidelberger Katechismus nennt, und um den geht es in den Versen in Römer 8, mit denen wir uns in der heutigen Predigt beschäftigen wollen. Und zwar ist es die Tatsache, dass wir am Ende der Zeiten auferstehen werden, weil Jesus selbst auferstanden ist. Anders formuliert, als Jesus damals aus den Toten auferstand, sicherte er für jeden einzelnen Christen auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten, dass nachdem wir gestorben sind, wir auch wieder auferstehen werden. Aber warum ist das eigentlich so? Was hat die Auferstehung von Jesus damals mit unserer eigenen Auferstehung zu tun? Und genau dieser Frage wollen wir in der heutigen Predigt nachgehen unter dem Thema »Die Auferstehung von Jesus« stellt unsere Auferstehung sicher. Die Auferstehung von Jesus stellt unsere eigene Auferstehung sicher. Und da wollen wir uns erstens mit der Vergangenheit beschäftigen. Die Vergangenheit sieht düster aus und sie lautet, unsere Sünde führte zum Tod. Dann mit der Gegenwart. Als Christen sind wir eins mit Christus durch den Heiligen Geist. Und als letztes mit der Zukunft. Die Auferstehung vor 2000 Jahren sichert unsere Auferstehung am jüngsten Tag. Fangen wir an mit Punkt 1, die Vergangenheit. Unsere Sünde führte zum Tod. Dass wir alle in diesem Raum Sünder sind, ist kein Geheimnis. Aber auch heute werden wir einmal mehr darüber nachdenken müssen, was das im Einzelnen für uns heißt. In Vers 10 lesen wir nämlich, dass der Leib tot um der Sünde willen ist. Paulus sagt hier, dass unser Leib tot ist, weil wir Sünder sind. Was meint er damit? Wir alle, die wir hier sitzen, haben einen Körper, einen Leib. Der ist bei uns allen ziemlich lebendig. Bei dem einen mehr, das sind die Jüngeren von uns, und bei dem anderen weniger, das sind die Älteren von uns. Und genau darin liegt bereits das Problem. Wir sind zwar alle lebendig, aber im Grunde sterben wir alle langsam. Seit dem Tag unserer Geburt kommen wir jeden Tag unseres Lebens dem Tod einen Tag näher. Und das wird jeder irgendwann feststellen. Bei manchen beginnt das schon sehr früh. Andere haben in den ersten Jahrzehnten ihres Lebens kaum gesundheitliche Probleme. Aber irgendwann trifft es jeden. Und der weise König Salomo ermahnt junge Menschen im Buch Prediger: Und gedenke an den Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, also wenn du jung bist, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Wir alle sind am Sterben, ob uns das gerade bewusst ist oder nicht. Und das ist ganz schön krass, oder? Der Tod ist eine Folge unserer Sünde. Als Adam und Eva sündigten, kam der Tod in die Welt. Und seitdem gilt das, was Paulus nur einige Verse weiter in Römer 8, den Versen 19 bis 21 schreibt. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Seit dem Sündenfall sind alle Menschen von Geburt an Sünder und sündigen jeden Tag ihres Lebens. Deswegen müssen sie sterben. Und in einem gewissen Sinn sind sie sogar schon tot. Denn jeder Mensch ist von Natur aus geistlich tot. Das heißt, er will von sich aus von Gott nichts wissen. Gott gegenüber ist er tot, nicht ansprechbar. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 1, auch ihr Christen wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Und als geistlich Toter lebt dann jeder Mensch auf seinen leiblichen Tod zu. Und dieser leibliche Tod, das ist dann der zweite Tod. Der Tod, den alle Menschen irgendwann einmal sterben müssen. Und da gibt es auch keinen Unterschied zwischen guten Menschen und bösen Menschen. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Sterben müssen wir alle. Erst danach gibt es einen Unterschied. Alle, die in ihrem Leben nichts von Gott wissen wollen, die sterben sogar noch einen dritten Tod. Und das ist die ewige Strafe in der Hölle. Aber wir Christen, die wir zu Jesus gehören, wir dürfen uns freuen auf das, was nach unserem leiblichen Tod kommt. Und darauf kommen wir dann später zurück. Jetzt bleiben wir erstmal bei dem Punkt, dass wir alle Menschen sind und wir alle langsam sterben. Und deswegen kann Paulus hier sagen, dass der Leib tot ist, um der Sünde willen, in Vers 10. Oder nochmal anders formuliert, weil wir Sünder sind, sterben wir alle langsam, aber sicher. Und daran hat sich eben auch nichts geändert, als wir Christen wurden. Wir sind immer noch genauso krank, genauso schwach und genauso sterblich, wie wir das vor unserer Bekehrung waren. In Vers 11 spricht Paulus dann nochmal von unseren Körpern als sterblichen Leibern. Und diesem Leib entkommen wir nicht, egal wie sehr wir uns anstrengen. Das ist die traurige Wirklichkeit, in der wir hier leben. Das ist leider die vollständige traurige Wirklichkeit für die Menschen, die von Jesus nichts wissen wollen. Für uns Christen ist es nur ein Teil der Wirklichkeit. Wir sind zwar auch sterblich, aber unsere Situation ist viel vielschichtiger, als dass wir nur feststellen müssen, wir werden alle sterben. Wir Christen sterben zwar auch, aber gleichzeitig leben wir. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, die Gegenwart. Als Christen sind wir eins mit Christus durch den Heiligen Geist. Wie beschreibt uns eigentlich die Bibel als Christen? Welche Begriffe verwendet sie, wenn sie von uns Christen spricht? Da fallen euch jetzt wahrscheinlich viele Begriffe ein. Es gibt den Begriff Heilige, den Begriff Brüder, den Begriff Menschen, die auf dem Weg sind, den Begriff Christen, den Begriff Geliebte. Ich glaube, dass es einen Begriff bzw. eine Beschreibung gibt, die das Neue Testament sehr, sehr häufig verwendet und die wir oftmals gar nicht auf dem Schirm haben. Ganz, ganz häufig bezeichnet uns die Bibel als Menschen, die eins sind mit Christus. Die Einheit mit Christus findet sich in den Briefen des Paulus und auch in allen anderen Schriften des Neuen Testamentes fast auf jeder Seite. Aber Hand aufs Herz, wie oft hast du schon über dich nachgedacht als jemand, der in Christus ist, beziehungsweise der eins ist mit Christus? Ja klar, ich bin Christ, ich bin gläubig, ich folge Jesus nach, aber eins sein mit Christus, was heißt das eigentlich? Ich sage erstmal, was es nicht heißt. Es heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie räumlich gesehen mit Jesus eins sind. Aber durch den Glauben sind wir so eng mit ihm verbunden, dass wir Anteil haben an all dem, was er am Kreuz für uns erkämpft und erworben hat. Er ist der auserwählte Sohn Gottes. Und durch unsere Einheit mit ihm sind wir erwählt in ihm. Er hat das Gesetz völlig gehalten. Durch unsere Einheit mit ihm werden wir so behandelt, als hätten wir das Gesetz völlig gehalten. Manchmal drückt die Bibel unsere Einheit mit Christus so aus, dass sie schreibt, dass wir in Christus sind. Ein sehr bekanntes Beispiel ist Epheser 1, Vers 7. In ihm, also in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Hier in Römer 8, Vers 10 dreht Paulus den Spieß herum und stellt fest, dass Christus in uns ist. Wenn aber der Christus in euch ist, schreibt er in Vers 10, aber beide Ausdrücke, sowohl wir in Christus als auch Christus in uns, meinen im Grunde das Gleiche. Ein Christ ist also jemand, eine Person, der eins ist mit Christus und in dem Christus wohnt. Und ich habe eben schon gesagt, dass es nicht heißt, dass wir jetzt räumlich oder örtlich eins sind mit Christus. So nach dem Motto, ich muss aufpassen, dass ich nicht einen Kilometer zu weit in die falsche Richtung laufe, sonst laufe ich aus Christus heraus. Das wäre Unsinn. Die Einheit wird hergestellt durch den Heiligen Geist, der uns mit Christus vereinigt. Schaut mal in Vers 1 von Römer 8. Dort heißt es, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Also Einheit mit Christus. Und dann die zweite Hälfte des Verses, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Christen werden hier erst als solche bezeichnet, die eins sind mit Christus, und dann sind sie die, die gemäß dem Geist wandeln, also den Heiligen Geist haben. Und eine ähnliche Parallelsetzung finden wir in den Versen 10 und 11. Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, und dann der Anfang von Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Als Christen sind wir eins mit Christus durch den Heiligen Geist. Und was bedeutet das jetzt für uns? Dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben, sind wir nun nicht mehr tot oder nicht mehr nur ausschließlich tot, sondern wir leben gleichzeitig. Ich lese noch einmal Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, das heißt eben, wenn ihr Christen seid, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, das hatten wir eben gesehen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und das heißt, obwohl du langsam stirbst, gibt es etwas in dir, was lebt. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist lebt nicht nur einfach, er ist Gott und damit ist er das Leben schlechthin. Paulus schreibt hier nicht, der Geist bringt dir Leben oder schenkt dir Leben. Er schreibt, der Geist ist Leben. Als wiedergeborene Menschen haben wir Christen ein neues Leben, das auf dieser Erde schon beginnt. Ich habe das eben schon mal gesagt, man sieht davon äußerlich nichts. Der Leib ist immer noch tot, aber der Geist Gottes, der uns geschenkt wurde, als wir zum Glauben kamen, als wir mit Christus verbunden wurden, der ist das Leben. Aber Vers 10 geht noch weiter. Das heißt am Ende um der Gerechtigkeit willen. Was meint Paulus mit diesem Ausdruck? Wahrscheinlich will er uns dadurch daran erinnern, dass wir den Geist Gottes nicht einfach so geschenkt bekommen haben. Gott der Vater hat nicht gesagt, das sind die Menschen und die sterben alle vor sich hin wegen ihrer Sünde. Jetzt schicke ich ihnen mal den Heiligen Geist, damit er ihnen das Leben wiedergibt. Es gibt keinen Heiligen Geist für uns ohne Karfreitag. Und es gibt auch keinen Heiligen Geist für uns ohne das Kreuz. Als Jesus damals vor 2000 Jahren ans Kreuz ging, da nahm er die Strafe für unsere Schuld auf sich. Und wenn er seitdem Menschen ihre Sünden vergibt, dann ist er nicht nur gnädig, er ist auch gerecht. Er lässt nicht einfach fünfe gerade sein und schiebt die Schuld einfach beiseite. Stattdessen ist für die Schuld damals am Kreuz rechtmäßig bezahlt worden, sodass Gott jetzt gerecht ist, wenn er uns errettet. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht. Und interessant ist, was er nicht schreibt. Er schreibt nicht, Gott ist barmherzig und gnädig, sondern er ist treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Obwohl wir Christen sind, stirbt unser Leib langsam. Aber der Geist Gottes in unserem Leben gibt uns gleichzeitig Leben, weil Jesus uns am Kreuz das Leben erkämpft hat und es jetzt gerecht ist, dass wir leben. Und wie dieses Leben als Christen in dieser Welt dann aussieht, das beschreibt Paulus im weiteren Verlauf von Römer 8. Es steht in dieser Spannung zwischen Vergänglichkeit auf der einen Seite und Hoffnung auf der anderen Seite. Einerseits stirbt unser Leib langsam, andererseits haben wir den Blick auf etwas viel Besseres, weil wir jetzt schon leben. Und die Verse 24 bis 26 von Römer 8 fassen das gut zusammen. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Unser Leben in dieser Welt steht in dieser Spannung zwischen Fleisch und Geist, zwischen sündiger Schwachheit und Gottesdienst, zwischen langsamem Tod und unerschütterlicher Hoffnung. Und im Vergleich zu dem, wie es vorher war, ist das natürlich ein riesiger Fortschritt. Ein riesiges Geschenk. Vorher gab es nur Hoffnungslosigkeit. Jetzt dürfen wir zumindest in dieser Spannung leben. Der Leib stirbt, aber der Geist in uns, der lebt. Aber das ist längst nicht alles, was Gott uns in seiner Gnade schenkt. Denn es kommt der Tag, an dem es diese Spannung nicht mehr geben wird. Es kommt der Tag, an dem es keine sterblichen Leiber mehr geben wird. Und das ist die gute Nachricht von Ostern. Nicht nur Jesus ist auferstanden, sondern auch wir werden mit ihm auferstehen. Und das ist der dritte Punkt, die Zukunft. Die Auferstehung vor 2000 Jahren sichert unsere Auferstehung am jüngsten Tag. Der Heilige Geist wird in unseren Versen nicht nur als der dargestellt, der uns das Leben schenkt, sondern auch als der, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Vers 11 heißt es: Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Was passierte damals, als der Geist Jesus aus den Toten auferweckte? Als Jesus Mensch wurde, da bekam er einen sterblichen Leib, genau wie mein und dein Körper. Menschen bestehen, vereinfacht gesagt, aus ihrem Körper und ihrer Seele, also dem Teil des Menschen, den man nicht sieht, der aber die Persönlichkeit, das Denken und Fühlen des Menschen ausmacht. Und die Seele eines jeden Menschen ist im Gegensatz zum Körper, zum Leib, unsterblich. Und am Ostermorgen damals vor ungefähr 2000 Jahren passierte Folgendes. Der sterbliche Leib von Jesus wurde in einen unsterblichen verwandelt. Das heißt, er wurde nicht einfach von seinem sterblichen Leib getrennt und lebt seitdem als Geist weiter, sondern er bekam einen neuen unsterblichen Auferstehungsleib, den später die Leute anfassen konnten und der sogar essen konnte. Wir haben das eben in Lukas 24 gelesen. Und diese Auferstehung oder diese Auferweckung, die bewirkte Gott der Vater durch den Heiligen Geist, wie wir hier in Vers 11 lesen. Wir haben festgehalten, als Christen sind wir eins mit Christus, also mit dem, der damals von den Toten auferweckt wurde. Als Christen sind wir aber auch eins mit dem, der Christus damals von den Toten auferweckt hat, also mit dem Heiligen Geist. Wir haben engste Gemeinschaft gleichzeitig mit dem auferweckten Christus und dem Auferwecker, wenn man so will. Und diese engste Gemeinschaft, diese Einheit mit Christus und dem Heiligen Geist, die sichert auch unsere Auferstehung. Wenn wir an allen Schätzen, die Christus hat, durch unsere Einheit mit ihm Anteil bekommen, dann zählt da natürlich auch die Auferstehung dazu. Und das ist nicht alles. Da gibt es ja noch den Heiligen Geist. Der Geist, der das Leben selbst ist, wie Paulus in Vers 10 sagt. Und dieser Geist hat Christus auferweckt. Also wird er auch jeden auferwecken, indem er wirkt. Also jeden Christen auf dieser Welt. Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und was bedeutet das praktisch für uns? Wir lernen daraus drei Lektionen für unser Leben. Als erstes, die Angst vor dem Tod wird für uns Christen deutlich abgeschwächt. Der Tod ist für uns auch immer noch der letzte Feind des Menschen. Und die Bibel redet den Tod auch an keiner Stelle schön, so nach dem Motto, der Tod gehört halt zum Leben dazu. Aber nach dem Tod erwartet uns ein herrlicher, sündloser, unsterblicher Auferstehungsleib. Und deswegen brauchen wir keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Es erwartet uns danach etwas viel, viel Besseres. Der Tod hat in unserem Leben nicht mehr das letzte Wort. Das Zweite, was wir lernen, die Perspektive auf dieses kurze Leben, was wir hier auf dieser Erde haben, die wechselt radikal. Die meisten Menschen in unserer Umgebung leben ihr Leben hier auf dieser Erde so, als wäre dieses Leben alles, was sie haben. Auch sie wissen, der Tod kommt ganz bestimmt. Auch sie werden langsam älter, was nur ein schöner Ausdruck dafür ist, dass sie langsam sterben. Und so versuchen sie verzweifelt, das Leben zu verlängern, die Alterserscheinungen zu bekämpfen. Letztens habe ich gelesen, dass die Schönheitsoperationen in unserem Land jedes Jahr um mehrere Tausend zunehmen. Außerdem versuchen die Menschen, das Maximum für sich selbst aus diesem Leben rauszuholen. Und das geht dann natürlich auf Kosten der anderen. Jeder lebt für sich, für seine Karriere, für das Bestmögliche in diesen 70 oder 80 Jahren, die man hier zur Verfügung hat. Und die Schwächeren, die bleiben dabei auf der Strecke. Beziehungen sind nur schwer möglich, weil man ja nur an sich denkt und an das Beste für sich selbst. Und schlussendlich findet trotzdem kaum jemand sein Lebensglück. Und für uns Christen ist das alles unnötig geworden. Wir haben ein Leben in der Ewigkeit vor uns. Die Auferstehung ist sicher. Durch Christus, den Auferweckten und den Heiligen Geist, den Auferwecker, ist sie doppelt abgesichert, wenn man so will. Und da müssen wir doch nicht in diesen 70 oder 80 Jahren hier auf dieser Erde das Bestmögliche für uns selbst rausholen. Stattdessen sollten wir uns doch alle für das wahre Leben nach diesem Leben hier vorbereiten. Und das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, suche zuerst Gottes Reich und dann wird euch alles andere hinzugefügt. Und deswegen können wir als Christen völlig entspannt für andere da sein. Wir verpassen hier auf dieser Erde nichts. Wir sammeln uns dabei sogar noch Schätze im Himmel für unser Leben dort in Ewigkeit. Aber wisst ihr, was das Schlimme ist? Wenn ich mein Leben so angucke, dann ist da sehr viel von dem, wie meine Umgebung lebt. Und sehr wenig von einer wirklichen Ausrichtung auf das ewige Leben vorhanden. Und ich befürchte, dass es euch allen mehr oder weniger genauso geht. Sagt euch immer wieder, dass die Auferstehung unsere Perspektive auf unser Leben hier verändert. Bittet Gott darum, dass er uns dazu befähigt, dieses Leben mehr aus dem Blickwinkel der Ewigkeit her zu sehen. Mehr aus dem Blickwinkel der Auferstehung zu sehen. Und das Dritte, was wir lernen, die Auferstehung verändert unsere Perspektive auf den Himmel. Vielleicht hattest du bisher die Vorstellung vom Himmel, dass unsere Seelen dann zu Gott in den Himmel schweben und dort dann in alle Ewigkeit wie Geister in einem Gespensterschloss umherschweben. Schaut noch einmal in Vers 11. Dort steht, er wird unsere sterblichen Leiber lebendig machen. So wie Jesus werden auch wir einen neuen Leib bekommen. Der Himmel wird zwar viel besser sein als diese Erde, aber wir werden immer noch einen Körper haben und mit diesem unsterblichen Körper dann auch in gewisser Weise ein ganz normales Leben führen. Nur eben in der unmittelbaren Gegenwart Gottes, ohne Leid, ohne Sünde, ohne Tränen und ohne Tod. Drei Dinge sind es also, die wir praktisch aus diesen Versen lernen. Es ändert sich einerseits die Perspektive auf den Tod. Er verliert seinen Schrecken. Es verändert sich zweitens unsere Perspektive auf dieses Leben hier auf der Erde. Es geht hier nicht mehr um alles, sondern wir sind befreit, für das Reich Gottes zu leben. Und es ändert drittens die Perspektive auf den Himmel. Wir werden dort nicht in Luftschlössern herumschweben, sondern mit unsterblichen Leibern in Ewigkeit unserem Gott die Ehre geben. Vielleicht seid ihr oft verzweifelt, weil vieles in eurem Leben nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Vielleicht seid ihr oft verzweifelt, wenn der Tod euren Körper langsam schwächer macht. Aber dann denkt immer daran, wir feiern an Ostern nicht nur die Auferstehung von Jesus vor 2000 Jahren. Wir feiern auch unsere eigene Auferstehung in Herrlichkeit. Amen.